Hoppala. Ich habe euch noch nicht gratuliert zum neuesten Jahr. Es war nicht jetzt so toll, aber ich habe mir das cooler vorgestellt. Aber es ist in Ordnung. Vor mir läuft ein Kater und er lenkt mich ab. Aber mit diesen Worten herzlich willkommen zu einer, nee, zu der neuen Ausgabe von Hoppala, eurem Lieblingspodcast rund um das kleine Scheitern, der nun auch angekommen ist im Jahr 2025. Wie gesagt, in meinem Kopf, Wahnsinns-Gag zum Einstieg, hat nicht so richtig geklappt, aber eines weiß ich sicher, und zwar mein Name, der ist Tom Schott, und der begrüßt den anderen Menschen, der hier in diesem Podcast sitzt, und zwar Lutz Pautke. Hallo.
Hallo Dom. Auch dir nochmal ein frohes neues Jahr, auch wenn wir natürlich schon mit einem sensationellen, ich nenne es jetzt einfach mal Neujahrsempfang, in das neue Jahr gestartet sind. Da hattest du einen Geistesblitz. Vielleicht ja. Magst du es hier nochmal kurz sagen, was wir am 1.1. gemacht haben.
Also ich habe, weil wir alle sehr gute Freunde sind, initiiert ein kleines Treffen am ersten Tag des neuen Jahres. Habe ich mir toll vorgestellt, ne? Wie gesagt, wir lieben uns alle sehr. Wir haben im Freundeskreis, zumindest die, die nah beieinander wohnen, gesagt, also zu dritt, wir treffen uns an einem Kiosk und begrüßen das Jahr nochmal persönlich und umarmen uns bei dieser Gelegenheit. In meinem Kopf war diese Vorstellung ganz toll, dass wir da alle wirklich ankamen. Jeder hat einen Blumenstrauß dabei, gab vielleicht auch ein kleines Geschenk, ne, weil wir uns so mögen. Die Realität war dann aber, gut, dafür konnte ich noch nichts. Wir standen mehr oder weniger im Regen unter einer, wie nennt man das? Einem Stift. Ja, weiß nicht, ob das eine ist, ein Stofffetzen, der schon teilweise organische Qualität hat, weil er ein bisschen schimmelig ist. Aber es ist ja nett da. Wir standen in einer unter einer Markise im Regen so zur Hälfte und guckten uns so ein bisschen an und fragten uns, ihr habt euch gefragt, war es das wert? Einer der Teilnehmer in der Runde, ich möchte den Namen nicht nennen, aber er hat auch einen Podcast namens Hoppala. Er sagte, Ich hab extra Days Gone unterbrochen für das hier, was auch immer das ist.
Das war aber gar keine Frage. Das war, nee. Das sollte nicht als Frage, für das hier habe ich das formuliert, sondern einfach, für das hier habe ich meine Couch verlassen.
Ja, sehr genau. Ja, ich hatte trotzdem richtig schöne Zeit. Ich bin der andere Teilnehmer der Runde hatte es schon richtig ausgerechnet. Ich bin länger zum Treffen gelaufen und wieder zurück, als tatsächlich dieses Treffen stattgefunden hat. Also ja. Es war toll. Ich habe es mir nicht schöner vorstellen können. Wunderbar. Voller Erfolg.
Ich fand das ja auch schön. Im Nachhinein, währenddessen, sagen wir mal so, währenddessen habe ich mich schon gefragt, so okay, warum hatten wir jetzt diese Idee? Aber im Nachhinein habe ich gedacht, so nee, war doch nett, dass man sich kurz nochmal gesehen hat. Das war ja wirklich irgendwie nur so 20, 25 Minuten. Ja. Kurz gequatscht, jeder ein kleines Kaltgetränk und dann ist man wieder zurück in seine Höhle gegangen. Ist ja auch schön. So, ich finde, das ist eine gute Tradition. Egal bei Wind und Wetter, am 1.1. Ja. treffen wir uns am Kiosk. Ja. Egal wie es einem geht, egal wie das Wetter ist. Und ja, auch wenn es nur eine kurze Visite ist, dann geht man halt wieder.
Ich fand's toll. Ich habe es richtig genossen, wie gesagt. Als Initiator habe ich natürlich auch schlechtes Gewissen gehabt, weil ich euch da raus gepeitscht habe. Und es gab ja auch eine hohe Ausfallquote, ne? Es sollten ja noch zwei andere Menschen, waren ja auch mit eingeladen. Die haben gesagt, nein, danke. Sehe ich nicht.
Ich kann es diesen Menschen nicht verübeln, ich weil 1.1., das ist für mich auch, da hätte ich gerne mal eine Lieferando- oder eine Volt-Statistik.
Ja.
Ob das wirklich der umsatzstärkste Tag des Jahres direkt schon am ersten Tag ist, weil ich glaube, sehr viele Leute verlassen am 1.1. das Haus gar nicht und einkaufen geht nicht. Ein paar Leute sind vielleicht so weitsichtig und haben sich das Drei-Gänge-Menü schon vorher eingekauft, aber ich glaube, bei vielen ist so die Realisierung, ah ja, fuck, heute ist ja 1.1., heute hat ja wirklich so gar nichts auf, weil es gibt in Deutschland ja schon so ein paar Feiertage, da hat sehr wenig auf, wobei neue Restaurants davon eigentlich ausgeschlossen sind, die haben schon sehr oft auch noch geöffnet und auch Cafés und so hatten auch geöffnet, aber ja, Supermärkte auf jeden Fall nicht und deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ab 15 Uhr da ringen aber die Telefone der Lieferanten.
Ja. Weil noch alle anrufen auch bei den Lieferdiensten.
Ja.
Das ist ein sehr authentisches.
Oh, das Faxgerät.
Ja, nö, ich habe mich gefreut und schön, dass ich euch auch gefreut habe. Es war eine tolle Runde. Bin danach aber auch erstmal unter die heiße Dusche gegangen, weil es war doch ein bisschen fröstelig. Aber es war schön. Wir hoffen natürlich, ihr da draußen seid auch reingestartet auf die schönste Art und Weise ins neue Jahr. Oh, das kann ich noch kurz erzählen. Dann können wir zum eigentlichen Thema heute kommen, das ich mitgebracht habe. Du weißt es schon, aber ich erzähle es noch den Menschen da draußen, die nicht Teil der Kioskrunde waren. Ich habe mir um die Silvesternacht herum, also ich habe die verbracht mit meinen beiden Katern hier, das war die erste Silvesternacht in der neuen Wohnung, da bin ich dann doch, auch wenn es mir echt schwer fiel, den Einladungen abzusagen, nur mal sicher gegangen, weil ich kenne mich und ich sitze dann um 0 Uhr da und mache ein trauriges Gesicht, weil ich Angst habe, den beiden geht's nicht gut. Also ich bin in der Wohnung geblieben und dachte mir, toll, fange ich so gegen, weiß ich nicht, 11 Uhr, 23 Uhr einen Film an, damit ich dann schön, ne, um 0 Uhr kurz den Kopf raushalte und dann einfach weiterschaue mit einem Film, ne, ins neue Jahr starten, habe ich mir gedacht so, oh, ich wohne ja jetzt in Hamburg, da gucke ich doch mal einen der Hamburger Film hier. Goldene Handschuhe, viel von gehört, ganz viel von gehört.
Viel Good Movie.
Mir war schon klar, also das möchte ich auch hier nochmal betonen, mir war schon klar, das ist jetzt einer der grausigeren Filme, so vielleicht Thriller oder Horror, es ist Unangenehmes, das war mir schon klar, aber sowas gucke ich eigentlich ganz gerne. Aber wie unangenehm dieser Film dann tatsächlich war und auch einfach ohne einen Relief, da gab es ja keinen Moment, wo man mal davor saß und dachte, ach so, er tat einfach nur so oder sowas. Nein, das ist einfach ein Blick in den Abgrund der Menschheit gewesen und auch ganz, also spannend gefilmt, wirklich Dreck, habe ich selten so toll inszeniert gesehen wie in diesem Film, aber es war schon grausam und so begann mein Jahr, ich konnte dann auch ganz lange nicht schlafen wie so ein Kind und blieb dann noch eine Weile wach, aber das ist in Ordnung, das war mein Start ins Jahr. Ich glaube bei euch, ne, war es sehr viel, wie sagt man denn, idyllischer, so wie ein Silvesterjahr beginnen soll.
Ja, das war richtig gemütlich, wir hatten zwei Freunde zu Besuch, haben ein bisschen Gesellschaftsspiele gespielt. Eigentlich nur eins, Hitster, ich weiß nicht, ob du das kennst. Doch, haben wir, glaube ich, sogar schon mal zusammengespielt, wo man Musiksongs erraten muss. Haben ein bisschen was gegessen, jeder ein bisschen Snacks mitgebracht und dann haben wir uns das Feuerwerk, weil bei uns in der Umgebung, es war sehr viel Feuerwerk, die Leute sind komplett durchgedreht, eigentlich auch schon ab 3 Tage vor Silvester und auch noch am 1.1. Da war einiges los, das haben wir uns angeguckt, aber dann war auch so 2:30 war dann auch, glaube ich, schon vorbei. Also ich habe, während wir sozusagen auf diesen Moment, auf den Countdown gewartet haben, habe ich schon ein paar Mal so herzlich gegähnt, dass die Leute schon dachten, okay, schläft er jetzt hier direkt am Tisch ein. Aber das waren so eine Gähner. Kennst du das, wenn du manchmal gähnst und dadurch gefühlt deine Energie zurückkommt, weil du irgendwie das so die Müdigkeit quasi weggegähnt hast? Es macht bestimmt überhaupt gar keinen Sinn, biologisch, körperlich, keine Ahnung. Aber es war wirklich so dieses, oh, so, jetzt ist der Gähner ist jetzt raus und jetzt habe ich nochmal wieder so das letzte Aufbäumen, bevor ich irgendwie umkipp oder ins Bett falle. Nee, aber es war sehr, sehr schön für mich, irgendwie so fast das perfekte Silvester, weil die Zeiten, dass ich jetzt irgendwie auf eine große öffentliche Feier gehe, die sind mit 18 direkt auch nach der ersten Erfahrung vorbei gewesen, weil es ist teuer, es ist voll und insgesamt einfach ist scheiße. Ist einfach eine scheiß Experience. Ich habe es 1 oder 2 Mal gemacht, und das ist einfach immer viel zu überfüllt, weil die Locations einfach auch schon den halben Jahresumsatz in der Silvesternacht machen wollen. Und das macht gar keinen Spaß. Und deswegen einfach so gemütlich zusammensitzen, bisschen was spielen, essen, trinken und dann gehen alle zeitig ins Bett. Das war ein schöner Start in das neue Jahr. Und dann ist natürlich gleich am 1.1. das Kiosk-Highlight gefolgt. Also ich bin richtig selig und gestärkt in dieses Jahr gekommen.
2 Tage habe ich jetzt warten müssen, bis das Lob für die Idee kam. Unglaublich, wirklich. Und ein gemeinsamer Podcast war notwendig.
Ja.
Naja, noch kurz zum Gähnen. Ich weiß nicht viel, aber das ist mir bekannt. Gähnen an sich versorgt ja tatsächlich den Körper mit Sauerstoff. Ist ja so eine Sauerstoffsache. Das kann ich mir schon vorstellen. Da bin ich auch bei dir. Ich kenne diesen Effekt, aber bei der Gelegenheit ganz kurz angesprochen nur. Ist nicht Thema der Folge heute, aber nur ganz kurz, weil ich das letztens erst erlebt habe. Auf dem Weg nach Süddeutschland im Zug, da war jemand mir gegenüber gesessen und der gähnte. Und das ist ja alles okay, ne? Körperfunktion, herzlich willkommen. Aber Kategorie Geräusche, die mich wütend machen. Was dann folgte, war wieder was, wo ich schon dachte, oh, ich hasse Menschen. Da kommt mein Misanthrop.
Darf ich raten?
Oh, bitte.
Oh.
Nicht schlecht. Platz 2. Die Antwort lautet
Oh nein, das Schmatzen.
Leute, als wären wir in einem Goofy-Comic. Das kann nicht sein. Es ist verboten. Ach, das macht man nicht. Also dachte ich wirklich, das kann nicht sein. Und da saß auch seine Freundin daneben und da merkte ich doch, die findet's auch nicht geil. In 4 Jahren trennt ihr euch. Deswegen, sie beginnt jetzt schon Groll zu entwickeln gegen dich, weil du machst.
Ja, wirklich.
Nee,
nein.
Ach komm, ey.
Und wir haben alle diesen gesellschaftlichen Vertrag, den wir eingehen, wenn man mit der Bahn fährt und mit Dingen, die die Öffentlichkeit nutzen kann, dann benimm dich doch bitte nicht, als hättest du deine Hose an der Garderobe schon abgegeben, dich auf deine Couch gefläzt, hättest irgendwie auf deinem T-Shirt noch Reste von den Erdnussflips und als würdest du dich zu Hause in deinem Wohnzimmer bewegen. Wirklich, nein, einfach ein bisschen Anstand und das heißt nicht, dass jeder da adrett sitzen muss in einem Anzug und bitte nicht reden soll, aber das gehört einfach zu den Dingen, spürst du dich eigentlich überhaupt noch und hast du ein Gefühl dafür, wie andere Leute das finden, wenn du so laut schmatzend neben denen sitzt? Oh, furchtbar.
Das, was mich halt wirklich fertig macht ist, jetzt ringen wir uns, aber also ich nur ganz kurz, das ist ja was… Es ist ja eine bewusste Handlung. Es ist ja nichts Körpereigenes, wo der Körper sagt, ich brauche das jetzt, lieber Mensch. Ich funktioniere so. Ich muss schmatzen, damit das körperlich klappt.
Sonst
das
sterbe
ja,
ich.
Das ist ja eine Aktion, die der Mensch mit Absicht macht. Und da schwingt dann so viel mit. Das finde ich richtig schlimm. Heute Abend gehe ich ins Kino und neben mir ist ein Love Seat. Und ich hoffe, die knutschen ordentlich. Wenn da zu laut geschmatzt wird, Lutz, mache ich die Lichter an und sag so, stopp. Wir stoppen jetzt hier.
Ja, hinstellen mit dem Scheinwerfer, Finger drauf zeigen, so. Moment jetzt mal.
Also, erstmal seid ihr verheiratet, dürft ihr hier eigentlich sitzen im Love Seat. Naja, also, oh, so. Okay, ich habe mich jetzt richtig hingesetzt. Das war tatsächlich ein notwendiges Geräusch. Ich bin Ü30.
Ja, bevor du überleitest, ich habe tatsächlich, wir haben ja in der letzten Folge vor Weihnachten, haben wir angefangen mit einer kleinen Miniserie im Podcast.
Oh, richtig.
Die kleinen Hoppala Gefühle, haben wir es die Hoppala-Gefühle genannt? Ich glaube ja. Ne?
Ich glaube ja, ja.
Ja, und es ist ein richtiges Gefühl, es ist auf jeden Fall ein kleiner Hoppala-Moment, der durchaus in diese Serie passt. Und zwar habe ich da letztens dran gedacht, weil es nicht mir, sondern jemand anders passiert ist, aber ich selber auch schon mal in dieser Situation war und das ist, du sitzt im Restaurant, du kannst dich nicht hundertprozentig entscheiden, was du isst, dann bestellst du es und dann kommt dein Essen und dann merkst du, ah fuck, falsche Entscheidung.
Oh, Entscheidung basierend auf, darauf habe ich doch keine Lust?
Ja, ich habe mehr Bock auf das andere. Dass du beim Bestellen unsicher bist und dann, manchmal ist ja, du kannst dir erst ganz im Klar sein, wenn der Moment eintrifft. So, du kannst immer nur sagen, von die Information, die ich jetzt habe, das ist die richtige Entscheidung, bis es soweit ist. Und dann merkst du, dann kannst du tief in dich reinfühlen, in deine Gefühlswelt, auch vielleicht ganz komplett körperlich, wenn sich alles dagegen wehrt. Und dann merkst du erst, war das die richtige Entscheidung? Oder natürlich in der Retrospektive, klar. Aber in dem Moment, wenn du dann das Essen auf den Tisch geliefert bekommst von der Restaurantkraft und dann du dann merkst, scheiße, ich habe mehr Bock auf das andere Essen.
Ich habe ein Äquivalent. Ich habe eine, wie ist das deutsche Wort, Heißluftfritteuse, eine Heißluftfritteuse jetzt geschenkt bekommen, die kam einfach so in meinen Haushalt und da ist es ja so, du hast diese Riesenschublade, in die du dein Essen füllst, woraus dann heißes Essen werden soll und dann schiebst du das rein, drückst Knöpfe und dann macht das Geräusche und dann 20 Minuten später oder so kommt dein Essen raus. So. Und was ich jetzt schon mal hatte war, und das ist ja ein neues Gefühl, weil ich vorher keines dieser Geräte besessen habe, wenn du Essen einfüllst und dann denkst, das ist meine Portion, die werde ich in 20 Minuten brauchen, um gesättigt mein Leben fortsetzen zu können, du aber nach Ablauf der Hälfte der Kochzeit merkst, oh shit, hätten noch ein paar Kroketten mehr sein dürfen. Aber jetzt kannst du ja nicht mehr reinfüllen, weil die Kroketten, die bereits drin sind seit 10 Minuten, haben schon 10 Minuten der Strecke hinter sich gebracht, auf dem Weg zum Cross-Sein.
Genau.
So, und das bedeutet, die einzige Möglichkeit wäre, die Kroketten, die du neu reinbringst, so zu platzieren, damit du beim Rausholen weißt, welche sind die 10-Minuten-Kroketten und welche sind die 20-Minuten, wie man in der Kulinarik sagt, 10 Minuten und 20 Minuten. Soweit war ich noch nicht mit dem Hunger, aber da hatte ich jetzt hier schon einen Moment, wo ich wirklich in meiner Wohnung saß auf dem Boden und mir dachte, Mensch, ärgerlich, ich hätte gerne noch ein paar Kroketten mehr gehabt in 10 Minuten, aber ist okay, hab's überlebt.
Ja. Nächstes Mal einfach dann mit dem Edding markieren. Dann kann nichts schief gehen. Einfach reinwerfen, die Dinger. Kroketten aus dem Airfryer habe ich übrigens noch nie gegessen, aber ich stelle es mir ganz fantastisch vor.
Schmecken ganz anders. Ohne Witz, es schmeckt anders. Besser diese heiße Luft, ohne Witz, ein Backofen ist damit nicht vergleichbar. Ein Backofen, das ist anders.
Ist auch heiße Luft, aber.
Ist also anders, ja, aber es ist anders. So eine heiße Fritteuse, die hebt das ja auch nochmal so unter. Also, das ist magisch.
Beim nächsten Mal, wenn wir uns bei dir treffen, dann hier mein Wunsch. Ich möchte Kroketten aus dem Airfryer mit dir essen.
Das machen wir sehr gerne. Pommes habe ich auch schon trainiert. Auch das ist möglich. Ich habe da schon verschiedene Techniken ausprobiert. Auch wann man Gewürz reinhaut und so. Ich öffne die Schublade durchaus mal, aber nur für Gewürze. Toll. Also, das machen wir. Bis dahin aber muss uns eine Geschichte aus meiner Vergangenheit genügen, die heute Thema ist. Und zwar, ich bin mir nicht komplett sicher, ob das eine Anekdote war, die hier am Rande mal schon mal fallen gelassen wurde von mir. Selbst wenn ja, erzähle ich es trotzdem nochmal in aller Ausführlichkeit, weil vielleicht haben ja nicht alle Leute alle Folgen gehört, aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht sinnlich sind. Ich erzähle es. Eine Geschichte, die sich dreht um einen Klosteraufenthalt in meiner eigentlich Kindheit, frühen Teenagerzeit. Und dieser Klosteraufenthalt hätte potenziell mein komplettes Leben in eine andere Bahn lenken können. Und das meine ich ganz ernst. Bevor ich weiter erzähle, Lutz, ist das eine Geschichte, die dir bekannt vorkommt? Oder musst du zu tun? Okay,
sehr gut. Also ich habe Kloster und Dom ist was anderes. Kloster Stark. Und Dom habe ich tatsächlich noch nie in dieser Kombination gehört.
Okay, dann führe ich euch alle zurück in die Mid-90er, nein, das ist zu früh, in die End-90er, Anfang 2000er, als ich um die 12 Jahre alt war und dann das richtige Alter erreicht hatte, um das zu tun, was in Süddeutschland zumindest für eigentlich alle männlichen Sprossen einer Familie notwendig und auch Zwang ist, nämlich in den Ministrantendienst einzutreten. Können auch Mädchen machen, aber da hatte ich immer den Eindruck, damals zumindest, das ist mehr so eine freiwilligen Basis, wenn die halt Bock haben, aber die Jungs, die mussten immer von diesen Familien aus in den Ministrantendienst gehen. Für alle, die keine Ahnung haben, was das ist, ist ganz einfach. Das sind so die Boys and Girls, die in ihren Kostümchen, in so Kutten und so, während eines Gottesdienstes, sowohl in der katholischen als auch evangelischen Kirche, so ein bisschen rumlaufen, dem Priester oder dem Pfarrer helfen, so kleinere Aufgaben erledigen wie Weihrauch schwingen oder eine Kerze anzünden oder ein Buch halten oder so. So kleine Hilfsaufgaben, das ist der Ministrantendienst. Und der war auch in meiner Gemeinde natürlich, wo ich aufgewachsen bin, ein riesengroßes Thema. Und dann wurde ich mit so einem Mix aus gesellschaftlichen, aber auch durchaus familiärem Druck dahin gebracht in diesen Verein. Und dann bin ich dahin und das war alles ganz aufregend. Übrigens, Fun Fact für diejenigen, die längere Zeit schon Hoppaler hören, zur selben Zeit habe ich die Blutgrätsche für mich entdeckt. Das überschneidet sich. Das sind dieselben Jahreszahlen. Also nur damit wir das mal in so einen Kontext bringen. Das ist eine eigene Folge, könnt ihr gerne nachhören.
Wir müssen dann Zeit, vielleicht auch, sorry, kurze Unterbrechung, bitte? Vielleicht auch generell nochmal diesen Zeitraum, wo sich diese Ereignisse, wo diese Ereignisse stattgefunden haben, da müssen wir den vielleicht generell nochmal aufholen.
Ein bisschen einkreisen therapeutisch.
Ja, nochmal kurz gucken, so, ist da irgendwie noch was anderes? Gab es da einen Auslöser? Irgendwie, was ist da los, Dom?
Ja, aber das ist so das größere Ziel dieses Podcasts für dieses Jahr. Aber jetzt in dieser Folge werden wir die Lösung womöglich noch nicht finden. Also, 12 Jahre etwa, Ministrant geworden, meine Ausbildung da begonnen, so könnte man es nennen. Das bedeutet, ich bin da ein paar Mal hingefahren worden von meinen Eltern am Samstagmorgen oder so. Und dann haben uns die sogenannten Oberministranten, also schon ältere, altgediente, meist so um die 18, 17 Jahre alt, Ministranten erklärt, wie die einzelnen Prozesse so ablaufen. Es gab dann auch einen kleinen Test, den man bestehen musste, also kleine Fragen-Antwort-Spiel, wie man so verschiedene Dinge macht, wie man richtig Glocken läutet, so kleine Handglocken, damit die nicht nachklingen, also damit die nur die genaue Anzahl an Gongels klingeln, die man möchte. Also es ist schon durchaus Handwerk, was man da beigebracht bekommen hat. Und dann war ich eben Ministrant. Und ich weiß nicht mehr warum, aber es ergab sich ganz schnell, ich glaube wahrscheinlich, wie ich mich kenne, habe ich mich da selbst freiwillig für gemeldet, dass ich dann immer als Ministrant, wenn ich eingeteilt war, zuerst die Fürbitten lesen dürfte, also das ist, ne, was man so vor der Gemeinde so vorbittet und dann sagen alle, hier, Gott macht, wäre cool. Und von dort bin ich sehr schnell, und ich möchte es gerne so nennen, aufgestiegen zu demjenigen, der immer, wenn ich ministriert habe, die Lesung lesen durfte. Und die Lesung, das ist tatsächlich dann schon mal ein zusammenhängender Text, wirklich entweder aus dem Evangelikum oder aus der Bibel selbst, so eine kleine Geschichte, eine Parabel, die dann oft Grundlage der Predigt des Pfarrers im Anschluss wird, die dann so ein bisschen freier gehalten ist und wo er dann irgendwelche Dinge erzählt, Gedanken, die er sich gemacht hat. Aber diese Szene mit, eine Person läuft an einen Podest, legt dort ein schweres Buch ab, guckt in die Runde, bis alle still sind und fängt an zu lesen, das war ich. Und das war ich richtig lange. Das war was, was mich sehr begeistert hat, von 12 Jahren angefangen, bis ich tatsächlich 18 war. So lange habe ich ministriert. Jeden Sonntag. Und ohne Witz, Lutz, ich bin niemand, der heute irgendwie doll an Gott oder sowas glaubt, aber ich glaube, das war eine wertvolle Sache, über diesen Zeitraum jeden Sonntag vor Menschen zu sprechen. Das war, glaube ich, nicht schlecht. Vielleicht wäre ich ein schüchternerer Mensch heute, wenn das nicht passiert wäre. Aber ja, das weiß man nicht.
Jedenfalls, auf jeden Fall. Also eigentlich krass, aber wusste ich nicht. Mega, ja, mega cool eigentlich.
Voll.
Ich meine, ich bin auch sogar getauft und konfirmiert und muss sagen, dass ich das, dieses Gemeinschaftsgefühl, dafür habe ich das auch gemacht, weil alle meine Freunde das auch gemacht haben.
Ja.
Das ist ja auch etwas, was in dem Alter total wichtig ist, irgendwie so eine Zugehörigkeit und so ein Selbstvertrauen über so eine Gruppe zu bekommen, weil,
ja,
ey, wir waren alle mal 14, 15, ey, das war jetzt auch irgendwie von der Selbstsicherheit keine geile Phase, so, man war einfach ich persönlich war mit mir komplett unsicher mit allem.
Ja, klar.
Und da hat sowas dann irgendwie natürlich geholfen, wenn man da einfach dazugehört hat und gemeinsam irgendwie jedes Wochenende, entweder zum Gottesdienst gegangen ist oder zum Konfirmandenunterricht, wenn auch gleich ich sagen muss, was du ja auch gerade schon gesagt hast, ich glaube jetzt, nachdem ich das alles gemacht habe, habe ich immer weniger an Gott geglaubt als vorher, weil man sich da natürlich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, so mit 15, oder wann wird man konfirmiert, so mit 12, 13 irgendwie
so. Ja, genau, so, ja, zwischen 12 und 14 so.
Ja, ja. Und da habe ich dann immer irgendwann schon gedacht, so ja, okay, ich kann das einfach nicht glauben, Leute,
ja,
weil, weiß ich nicht, fühlt sich für mich nicht schlüssig an. Ich bin, auch wenn ich in den Naturwissenschaften in der Schule sehr schlecht war, bin ich der Wissenschaft durchaus zugeneigt und habe da Vertrauen, dass wenn man sehr viele Tests macht, dass da eine gewisse Wahrheit entsteht. Und die suche ich nicht in der Bibel, sagen wir mal so.
Ja, ja. Und ich aber stand da dann so von 12 bis so 14 etwa die ersten 2 Jahre und fand's halt richtig geil. Ich fand das so toll. Ich habe das so gerne gemacht. Ich habe gerne aus der Bibel gelesen. Ich habe gerne nach der Messe, das war auch immer so nett, weil es ist so eine ältere Gemeinde im Sinne von, die Leute waren halt auch damals schon alle sehr alt, die da in die Kirche gegangen sind. Die haben dann immer so nette Worte gesagt und fand das immer ganz toll. Und ich habe mich gerne mit dem Pfarrer unterhalten und ich habe auch gerne diese Kutten getragen. Ich fand das immer so cool, weil das ist so ein Kleidungsstück auch, das findet so nicht im Alltag statt. Das hat sowas, ne, sowas Historisches, das fand ich immer toll. Und der Weihrauch, ich mag bis heute den Geruch von Weihrauch. Das war echt so eine Umgebung, ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Und natürlich, und da war ich offenbar damals schon so wie heute, habe ich dann weitergedacht und das auf die Spitze getrieben und mir gedacht, okay, wenn ich im Alter von 13, sagen wir jetzt mal, oder 14, das richtig geil finde, was hier gerade passiert, vielleicht muss ich ins Kloster. Vielleicht muss ich den nächsten Schritt gehen und nicht einfach lassen, wie es ist, sondern Mönch werden, na klar. Und dann habe ich mich informiert und habe mit der Hilfe meiner Eltern mich eingeschrieben, wenn man so nennen kann, ich sag mal so eine Art Schnupperaufenthalt zu machen in Freiburg im Breisgau im Dominikanerkloster in den Sommerferien. Also während die anderen Kinder auf Bäume geklettert und Äpfel geschmissen haben, bin ich im Alter von 14, glaube ich, nach Freiburg vorübergehend gezogen und habe da 4 Wochen, glaube ich, waren es, im Kloster bei den Dominikanern gelebt als Schnupper. Aufenthalt. So, das lasse ich jetzt erstmal sacken. Gibt es da schon erste Reaktion?
Das ist einfach, also es wäre mir in diesem Alter wirklich, obwohl ich konfirmiert bin, ich glaube, es gibt 3 Dinge maximal, die mir ferner gewesen wären als der Move, oh, jetzt im Kloster. Nee, also ich bin auch einfach wirklich, wie du ja auch, weshalb mich das auch total wundert, ich bin ein absolutes Kind des Internets und ich würde mir im ersten Gedanken vorstellen, im Kloster gibt's kein Internet, vielleicht kannst du mich da behelligen, ob das wirklich so ist, weil ich war viel zu sehr mit Counter-Strike 1.6 beschäftigt, dass ich gedacht habe, darauf kann ich jetzt länger als 2 Wochen verzichten und 4 Wochen schon gar nicht. Deswegen das erstmal einmal vorangestellt und die nächste Frage, die sich mir aufgetan hat, war das wenigstens ein Kloster, was dafür bekannt ist, selber Bier zu brauen?
Nee, das war es nicht. Das war, glaube ich, wirklich so ein Kloster, wenn ich mich richtig erinnere, das für seine Verhältnisse damals recht modern war, auch in dem Sinne, dass auch die Brüder dort sehr jung waren. Also wirklich so, also in der Rückschau schätze ich so mit Endzwanziger viele so. Also wirklich junge, ach, krass, Leute einfach, ja, wirklich. Da gab es natürlich auch Ältere, aber wirklich junge. Und ich bin auf die gekommen und auch das lässt tief blicken und das ist für mich auch spannend, weil ich da auch lange nicht mehr in so einem Kontext drüber nachgedacht habe, Warum übrigens dieses Kloster? Weil das liegt schon ein Stückchen weit weg von mir, damals, wo ich gewohnt habe. Das ist kein naheliegender Gedanke. Aber ich habe mich damals informiert im Internet. Wie ist das denn so? Weil damals, wir erinnern uns, in irgendeiner anderen Geschichte habe ich das schon mal erzählt, fand ich ja auch Geschichte schon total toll. Und ich wollte ja gern mal an die Uni und keine Ahnung. Und da habe ich mir damals angeguckt, und das ist was bis heute noch gilt übrigens, das ist super interessant, es gibt so ein super altes Gesetz in Deutschland, das besagt, wenn du Mitglied des Dominikanerordens bist, hast du das Recht, in irgendeine Uni zu gehen und dort zu unterrichten. Das ist so ein altes Kirchenglaubengesetz-Ding, das crazy. Nach wie vor in Kraft ist, es macht halt einfach niemand. Aber dann dachte ich mir, okay, wenn ich Dominikaner werde, kann ich ja immer noch unterrichten. Weißt du, ich bin dann nicht im Kloster abgeschlossen von der Welt, sondern ich kann das machen, über Geschichte sprechen, was weiß ich. Und was mir auch wichtig war, jeder Klosterorden hat ja eine eigene Robe. Die Dominikaner sind richtig cool. Die Dominikaner haben die Matrix-Kutten. Das sind diese schwarzen Kutten, oha, komplett schwarz. Mega geil, sieht auch einfach fesch aus, und da hatte ich ja auch noch lange Haare und so, da bekam ich langsam in meine Iron Maiden Phase, das ist wirklich, ne, es ist eine geile Klamotte.
So schwarz-weiß ist die, ne, ich google
ja gerade. Genau, weiß gibt's auch noch, dann je nach Rang, aber es sieht einfach cool aus, Lutz, kannst du sagen, was du willst, sieht einfach
ja,
geil
kennst
aus.
Du Sleep Token, die Band?
Dank euch kenne ich sie mittlerweile.
Ja, weil die haben ja auf der Bühne, sind die haben komplett schwarz, die sind aber sind auch natürlich Dominikaner, ja. Aber die haben auch immer solche Roben an, und es sieht schon sick aus. Also gerade in Verbindung mit Metal-Musik, so Black Metal, nicht dass Sleep Token jetzt irgendwie Black Metal ist, aber dieses Düstere und auch so eine Robe über den Kopf haben, das macht, es sieht schon cool aus, finde ich. Ich mag diesen, so ein bisschen diesen Goth-Touch auch, das finde ich auch schon, ich finde es mindestens interessant.
Ich gucke mir auch gerade nochmal Bilder an, da kriege ich auch direkt wieder so ein kribbeliges Gefühl, sowas wie, das will ich ja auch gern tragen, einmal. Es sieht einfach cool aus, da hast du auch immer so eine Robe, ich glaube, die hatten auch eingenäht eine Kapuze, das ist halt einfach cool, und genau, und dann eben mit dem Wissen auch, dass man auch unterrichten kann, was auch immer ich mir da als 13-Jähriger vorgestellt habe, das weiß ich nicht mehr, aber das war auch nochmal ein beruhigender Gedanke, dass ich dann nicht komplett von der Welt abgeschottet bin, und damit habe ich mich dann dort eingetragen. Dann bin ich da hingegangen, und das sind wirklich so Erinnerungen, die sind noch so total klar, aber so einzelne Szenen. Ich weiß zum Beispiel noch, wie ich auf mein Zimmer gebracht wurde. Ich hatte ein Einzelzimmer, und das war auch wie so eine moderne, Anfang der 2000er moderne Jugendherberge eingerichtet. Es gab einen Schrank, es gab einen kleinen Fernseher, es gab ein Bett natürlich. Der Hof, ich guckte von meinem Fenster runter in so einen richtig schön gegrünten Innenhof, und dann weiß ich noch, ich kam ins Zimmer, zwei Dinge waren sofort, was mir auffiel. Zum einen natürlich auf meinem Bettkissen lag eine kleine Bibel. Das war mein erster.
Na klar.
Das ist logisch. Und das zweite, und das fand ich ganz magisch, als ich dann zum Fenster trat und rausguckte, sah ich diesen grünen Innenhof, und da liefen wirklich wie in so einer Game of Thrones Szene unten so zwei Mönche in ihren Kutten, beide die Hände gefaltet, langsamen Schrittes nebeneinander her und plauderten. Und ich dachte mir, holy shit, das ist die friedlichste und ich krieg jetzt wieder Gänsehaut, das ist die friedlichste und schönste Szene, die ich wahrscheinlich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ne, wir erinnern uns, ich war derjenige, der in der Viererkette blutig Menschen umgegrätscht habe zu dem Zeitpunkt. Das war für meine gescholtene Seele ein wunderschöner Anblick. Also es war wirklich eine tolle Szene. So, und dann tauchte ich ab in diesen Alltag. Ich stand frühs auf, ich glaube um 4 Uhr fürs Morgengebet. Ich habe beim Frühstückstisch bereiten geholfen. Ich habe beim Meditieren mitgemacht, was super cool war. Also zu lernen, wie das funktioniert, sich hinzusetzen in so einen Kreis wirklich mit diesen Mönchen und nicht zu sprechen, nicht zu reden, einfach nur diese Stille in sich aufzunehmen. Ich bin durch diesen Kreuzgang marschiert da, den es im Kloster gibt, habe alles mitgemacht und fand das richtig toll. Ich habe da auch, da waren auch andere mit mir dabei, die so auch so mein Alter, ein bisschen älter waren, mit denen habe ich mich angefreundet, so 3, 4. Es gab in so einer Art großen Kantine, Refektorium heißt das eigentlich, glaube ich, genau so heißt das, gab es einmal ein Riesenessen, wo sogar der Bischof vorbeikam, der war da irgendwie zu Besuch. Das war ein richtig krasser Moment, den zu sehen. Es war ganz toll, es war richtig toll. Und dann gab es diesen Moment, und da steuert jetzt diese Geschichte hin, gegen Ende der Aufenthaltszeit dort, wie gesagt, so 4 Wochen etwa war das, während meiner Sommerferien, Schulferien, kam dann eine Nonne ins Kloster. Die wurde da auch groß angekündigt, die saß dann auch auf dem Gästestuhl da im Refektorium. Und dann habe ich mich natürlich damals gefragt, was macht sie jetzt hier? Weil es fällt schon auf, wenn plötzlich eine Nonne hier in diesem Kloster ist, wo normal nur Klosterbrüder sind. Und dann hieß es, ja, die ist unter anderem wegen mir da. Und dann dachte ich mir, was denn hier? Und dann stellte sie heraus, einen Tag später hatte sie sich so eine Art Proforma-Bürochen eingerichtet, hat mich gebeten, ihr Proforma-Büro. Und dann bin ich da hingegangen, eine richtig schwere Holztür, habe ich aufgemacht, reingegangen, Tür zugezogen. Und dann saß sie da in der Mitte des Raumes an so einem alten Schreibtisch und hatte vor sich ausgebreitet, so Flyergröße, ganz viele kleine so Broschüren. Und ganz freundliches Gesicht, so matriarchalisch, mütterlich, grinste sie mich an, lud mich ein, mich dahin zu setzen, ich ihr gegenüber, und dann erzählte sie mir, ne, dass sie von mir gehört hat und dass sie weiß, dass ich jetzt hier total gerne in dieser Gemeinschaft da unterwegs bin und dass auch die anderen Mönche so Spaß haben, mit mir zu interagieren und so, dass das alles ganz toll ist. Und sie ist jetzt hier, um mich darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es für den nächsten Schritt jetzt für mich gibt. Dann hat sie mich darüber aufgeklärt, es gibt die Möglichkeit, ab 14 die Schule zu verlassen und zu einer Klosterschule in Deutschland zu gehen. Und dort dann quasi den Schritt zu machen von der staatlichen Schule in die Klosterschule und dort dann eben Mönch zu werden.
Finde ich ganz schön früh.
Ja, ja. Ab 14 kannst du halt Konfession wählen. Du hast Religionswahlfreiheit quasi. Das ist das Alter in Deutschland. Und diese Broschüren waren quasi Werbeflyerchen für einzelne Klöster und Ordenschaften in Deutschland, dass man sich die quasi durchliest und anguckt. So, und dann hörte ich das und ich bin wirklich in der Rückschau froh, dass in mir etwas wach wurde. Möchte ich fast sagen, ein Zweifel. Ich hörte mir das an und merkte, das ist jetzt hier eine große Situation. Ich werde jetzt hier am Tisch noch nichts entscheiden können oder sollen oder müssen, aber ich mache hier gerade einen Schritt in eine Richtung, die ich so für mein Leben vielleicht bewusst noch gar nicht mir überlegt hatte, nämlich wirklich Mönch zu werden, weil wir erinnern uns, ich finde auch Archäologie toll und wollte eigentlich auch an die Uni und so. Oje, oje, dachte ich mir und sagte dann wahrscheinlich sowas wie, alles klar, vielen Dank, muss ich drüber nachdenken. Hab mir die Broschüren mitgenommen, ich glaube, irgendwo habe ich die auch noch in irgendwelchen Ordnern rumliegen. Und hab dann erstmal diesen Aufenthalt beendet, der war dann vorbei, bin zurück nach Hause gekehrt und hab dann erstmal nachgedacht. Und dann, zum Glück, kam ich über dieses Nachdenken drauf. Ich habe dann wirklich überlegt, warum fand ich das so toll? Will ich wirklich Mönch werden? Ist das der Weg für mich? Und bin dann auch mit diesem Gedanken immer in den Gottesdienst gegangen, wo ich ministriert habe, überlegt so, was ist es hier? Wenn ich hier sitze während der Messe, warum sitze ich gerne hier? Hab für versucht herauszufinden, ist es Gott, der Gedanke an Gott oder mein Glaube oder das Beten? Und über dieses Hinterfragen, zum Glück, mein Gott, kam ich da auf die Essenz und den Grund, warum ich gerne ministriert habe und warum ich gerne ins Kloster gegangen bin und warum ich kurz davor war, hier Dominikanermönch zu werden. Und zwar, ich fand cool, dass die Geschichte leben, dass ich in einem alten Kirchengebäude bin, dass die auf Latein beten. Und Lutz, es gibt weniger schönere Dinge, finde ich, zu hören, als ein Männerchor, der auf Latein singt. Ich finde das super cool. Ich fand's cool, in den Schriften teilweise in irgendwelchen Mönchs-Klosterabschriften aus dem 14. Jahrhundert zu blättern mit Handschuhen. Dann merkte ich, das waren die Dinge, die ich richtig toll an all dieser Sache fand und nicht der Glaube. Und deswegen habe ich dann für mich entschieden, nein, danke, ich gehe nicht mehr ins Kloster, das ist nicht mein Weg. Aber ich weiß jetzt, ich bin hier deswegen so gerne, weil ich so nah an gelebter Geschichte dran bin. Und das finde ich cool. Und so, zum Glück, kam ich auf den Trichter, Kloster ist nichts für mich, aber fast hätten sie den Bruder Dominikus gehabt. Fast. Ende.
Das ist crazy. Das ist wirklich wild, weil, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns auf jeden Fall nicht kennen würden, wenn du diesen Weg eingeschlagen hättest.
Nein.
Das kann man, glaube ich, ausschließen, weil ich habe zu keinem Zeitpunkt meines Lebens daran gedacht, ins Kloster zu gehen. Das heißt, wir hätten uns sehr wahrscheinlich nicht dort. Vielleicht, wenn ich mal das Kloster besichtigt hätte, dann hätten wir uns da vielleicht mal kurz, wären wir uns über den Weg gelaufen. Was haben denn deine Eltern zu dem Zeitpunkt überhaupt dazu gesagt, dass du das machen willst? Weil erstmal Props ja überhaupt an deine Eltern, dass sie gesagt haben, ja, probier das gerne aus, wenn du das möchtest. Weil meine Eltern hätten mich für verrückt erklärt und hätten gesagt, nee, machen wir nicht. Stopp.
Das ist eine sehr gute Frage. Habe ich nie gefragt, ehrlich gesagt, was die sich dabei eigentlich so gedacht haben. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die das supportet haben und mir überhaupt erst alles möglich gemacht haben, da hinzugehen und so. Das ist klar. Ich tippe darauf, also es gibt zwei Möglichkeiten, beide sind denkbar, dass sie zum einen gehofft haben, wenn er vor Ort ist, sieht er schon, dass das nichts für ihn ist. So, das kann ich mir vorstellen, weil ist auch keine gläubige Familie. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie gedacht haben, wenn er an die Quelle geht, merkt er schon, das ist nichts für ihn, weil wir kennen ihn ja auch jetzt schon 12 Jahre lang. Also wir können das einschätzen. Das andere, und auch das ist genauso gut denkbar, ich hatte ja auch damals schon formuliert den Wunsch, Archäologe zu werden, immer mal wieder.
Ja.
Und ich glaube, in ihren Augen war das Klosterleben stabiler und finanziell sicherer, was wahrscheinlich auch stimmt, als Archäologe zu werden. Also ich glaube, eine Win-Win-Situation sozusagen, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und vielleicht ja auch diesen Gedanken, ja okay, der will eh vielleicht Archäologe werden und das ist jetzt so weit von Mönch und diesem sehr geschichtlichen, sehr traditionellen und ja sehr viel Hintergrund und eine ganz lange Tradition, das ist ja am Ende inhaltlich gar nicht so viel so weit entfernt von Archäologie, habe ich jetzt gerade in dem Moment gedacht, weil ich, als du meintest, ja, ich bin dann nicht ins Kloster gegangen, aber dafür Archäologie studiert, ich finde, das liegt gar nicht so weit von einer entfernt, weil die Interessen an einem gewissen geschichtlichen Hintergrund, den musst du ja bei beiden mitbringen, weil aus heutiger Sicht, wenn du damit nichts zu tun hast mit einem Kloster, dann passt das ja eigentlich gar nicht in die heutige Welt. Also es ist natürlich ein Teil der heutigen Welt, aber es ist jetzt nicht das Otto-Normalverbraucherleben als Mönch ins Kloster zu gehen. Von daher muss ja dieses Interesse schon irgendwie da sein.
Und richtig abgefahren. Einer von denen, die ich dort kennengelernt habe, der lustige Zufall, ging auch später mit mir auf die weiterführende Schule, aufs Gymnasium. Und von dem weiß ich, der arbeitet heute im Vatikan.
Ach krass.
Der hat es durchgezogen. Der hat Priesterweihe gemacht. Der ist halt diesen universitären Weg gegangen und hat Priesterweihe gemacht und arbeitet jetzt im Vatikan. Und das ist schon krass. Also mit dem bin ich durch Freiburg damals spaziert. Und übrigens, cringe in der Rückschau, aber auch schöner Moment eigentlich, der ist hängen geblieben bei mir. Wir sind damals als 14-, 13-Jährige durch Freiburg spaziert zu zweit. Und damals lief ja schon, ist der erste Matrix-Film schon raus gewesen. Und wenn du dich erinnerst, Neo aus dem, nee, Moment, wie heißt, ach, der Lehrmeister von Keanu Reeves?
Morpheus.
Morpheus hat eine besondere Art zu laufen. Weißt du das noch? Der hat die beiden
so die Arme hinterm Rücken.
Hinterm Rücken. Und was hat der 14-jährige, 13-jährige Dom gemacht in Freiburg?
Oh Gott, der Historiker läuft im Morpheus-Gang durch Freiburg, ey.
Ich weiß es doch ganz genau. Ich habe die hinterm Rücken so und habe mich richtig cool damit gefühlt. Also wirklich auch gut.
Hast du dir auch so eine Clip-Sonnenbrille, die man nur so auf die Nase setzt, geholt? Nee,
ich glaube, das war bestimmt verboten im Kloster, dass der Blick für Gott immer ungetrübt ist. Ich weiß es
nicht. Ja, also Kloster sind wahrscheinlich nicht sponsored by Ray-Ban. Das wahrscheinlich also, nicht, auch wenn es sick wäre. Stell dir vor, du hast so eine schwarz-weiße Kutte und dazu so eine richtig geile Sonnenbrille. Ohne Scheiß wird richtig, richtig geil aussehen.
Ja. Naja, also Glück gehabt jedenfalls. Schönes Kapitel, an das ich mich gerne zurück erinnere, aber es ist wirklich, wie oft auch da hätte mein Leben in eine andere Richtung laufen können. Geschichten, wie wir sie alle kennen, bei mir war es das Kloster. Krass.
Ja, finde ich, ich mag solche Geschichten, weil oftmals kann man ja seinen beruflichen Werdegang jetzt nicht an 100 Entscheidungen festmachen, sondern an so 3, 4 großen, in welche Richtung sich das dann bewegt. Ja. Natürlich im täglichen treffen wir Entscheidungen, wir treffen auf Tages- und Wochenbasis und Monatsbasis und dann irgendwann auch auf Jahresbasis, wenn man sich überlegt, wo soll die Reise eigentlich hingehen, trifft man Entscheidungen, aber so diese ganz großen Entscheidungen, so wie das jetzt eine ist, davon gibt's gar nicht so viele, glaube ich. Das sind wahrscheinlich so 3, 4 größere, die man im beruflichen Leben trifft und hättest du dich da für die eine Seite entschieden, dann würdest du jetzt wahrscheinlich was ganz anderes machen. Aber vielleicht hättest du dann auch einen Kloster-Podcast.
Das wäre halt auch cool. Ich weiß auch noch, bevor ich ins Kloster gegangen bin, als ich das angekündigt hatte, hatte ich einen Gitarrenlehrer und dem habe ich erzählt davon und er war da sehr skeptisch und der ist Slowake und brachte immer so eine, wie sage ich das? Also er hat dann auch diesen schweren osteuropäischen Akzent gehabt, was seinen Worten eh nochmal eine ganz andere Gravitas gegeben hat, ganz anderes Gewicht.
Hört sich ähnlich hart an wie Deutsch wahrscheinlich auch.
So ja, und oder? Auch so, also so dieses Klischee, wie man sich einen Russen vorstellt, der versucht Deutsch zu sprechen. So ähnlich klang das so richtig schleppend auch und dadurch klang alles klug, was er gesagt hat. Und dann habe ich ihm gesagt, ich will ins Kloster, hat er gefragt, warum. Und dann habe ich damals, und das weiß ich auch noch, habe ich gesagt, ich glaube, ich möchte gern Papst werden. Also ich glaube, der Gedanke auch dann in diesen Rängen aufzusteigen, war auch einer, der mich auch motiviert hat.
Ja. Oh Gott. Ja, gut, also wenn du das in Karriereleitern siehst, dann ist halt Papst das Oberste.
Das war schon, ich wollte dann auch was erreichen. Also es war nicht dann, ich bin einfach zu im Kloster, sondern Papst. Muss ja gehen irgendwie.
Und wie waren so die Reaktionen aus deinem Umfeld Gleichaltriger, also Freunde, Schulkameraden? Hast du das denen erzählt oder hast du das erstmal nur so für dich gemacht, um das nicht so an die große Glocke zu hängen?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, da muss ich scharf nachdenken, das war eine Zeit, da hatte ich gar nicht viele Freunde, mit denen ich das hätte teilen können, ehrlich gesagt. Ich überlege gerade, nee, ich glaube nicht. Ja, das ist auf jeden Fall nichts, woran ich mich erinnern kann. Ja, alles für Gott. Ja.
Alles für die Bruderschaft.
Alles für die Bruderschaft.
Ja, war dann irgendwie, weil wegen Bruderschaft und jetzt auch einen kleinen Ausflug in Videospiele, Gaming, Assassin's Creed, Bruderschaft, war das dann irgendwann auch nochmal wieder so ein zusätzlicher Motivator zu sagen, ach, vielleicht muss ich das doch mal. Gut, ich meine, ein Assassine ist kein Mönch, das ist schon nochmal was anderes.
Ich glaube, dass Assassin's Creed das allererste erschien nach dieser ganzen Kloster-Episode und da war das für mich schon abgeklärt. Da war dann mehr diese historische Sache dann viel, viel stärker und deswegen habe ich die Spiele gerne gespielt.
Ja.
Aber nee, da war ich zum Glück, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre, um Gottes Willen, wäre ich da mit Dolch ins Kloster gegangen.
Mit so einer Klinge im Arm. Ja. Also, ja.
Hey.
Ja, aber spannend, ey, habe ich noch nicht gehört, die Geschichte von dir, so wie viele anderen, die wahrscheinlich jetzt hier zugehört haben, auch nicht. Und ja, ich finde das Gedankenspiel trotzdem sehr interessant zu überlegen, wo würdest du heute stehen, hättest du dich vor 20 Jahren anders entschieden? Vielleicht wärst du der neue Papst, man weiß es nicht.
Ey, wie krass, aber ich bin noch ein bisschen arg jung dafür. Das setzt das alles nochmal in eine neue Perspektive. Ich wäre, glaube ich, jetzt immer noch da so ein Diener in den Kammern.
Ja, du würdest die Oblaten reichen beim Abendmahl oder so.
Das habe ich mit 13 schon gemacht. Da habe ich schon.
Da musst du dich, glaube ich, aber auch richtig hocharbeiten, oder? Also das ist doch eigentlich auch nur Politik. Ich wollte dieser neue Film Conclave, der behandelt das ja, glaube ich, auch so ein bisschen. Das ist am Ende ja auch einfach nur ein großer Auswuchs des Patriarchats, weil Frauen spielen ja schon mal gar keine Rolle. Und dann so Männer-Egos und dann auch noch dieses erzkonservative, traditionelle, das stelle ich mir ganz anstrengend vor.
Ja, das glaube ich, würde mir auch nicht gefallen. Aber dann wiederum der Gedanke zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast eine eigene Gemeinde, für die du quasi der geistliche Verantwortliche bist. Ist natürlich schwierig, wenn man nicht wirklich an sowas glaubt. Das wäre dann wohl ein Problem geworden irgendwann für mich. Aber die Tatsache, diese Verantwortung zu tragen für so eine Gemeinde und dann sind da hoffentlich jeden Sonntag alle da, dann darf man eine Predigt halten. Ich finde, das hat was. Also für mich hat das was, wo ich mir denke, du, also dieses Kümmern um Menschen, die dann da alle zusammenkommen und so, da machst du da noch eine kleine, weiß ich nicht, so eine kleine, da gibt's immer lecker Essen, würde ich organisieren, schön auf Kosten der Gemeinde, aber dafür zahlen sie ja Kirchensteuern. Stell ich mir toll vor. Hat was.
Ja, du wärst dann auch am Ende so ein, wie dieser, kennst du diesen einen Protzpriester, so eine typische Bildschlagzeile, der da irgendwie seine komplette Kirche hat vergolden lassen. Ja, alles genau. Auch. Das würde ich auch machen. So, gib mal alle her. Der Protzpriester oder irgendwie sowas, in so eine typische Bildzeitung, Alliteration. Das ist. Ich finde das insgesamt, ich habe damit gar nichts am Hut in diesem kompletten Spektrum seit Ewigkeiten, aber es ist nicht so, dass ich das nicht interessant finde, weil sich heutzutage in der Gesellschaft, in der wir leben, aktiv für so etwas zu entscheiden und diesen Lebensweg einzugehen oder zu verfolgen, da gehört ja auch schon irgendwie einiges dazu, dass man sagt so, wisst ihr was, immer in diesem in Anführungsstrichen normalen Leben und diesen Hasseln innerhalb des Kapitalismus, da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Ich mache jetzt einfach irgendwie so den komplett entgegengesetzten Lebenswurf. Finde ich interessant und umso interessanter auch die Geschichten dahinter zu hören, wie es dazu gekommen ist. So wie jetzt auch bei dir, das ist, auch wenn es nicht dazu gekommen ist, aber was so die Beweggründe und die Überlegungen sind, überhaupt an so ein Kloster heranzutreten. Weil, also wenn ich dann nur an mich und meine Jugend denke, dann hätte ich ferner nicht sein können, zu überlegen, mal für 4 Wochen ins Kloster zu gehen.
Ja, ganz spannend. Also ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht, während du das skizziert hast, die Reize eines Klosteraufenthalts heute auch oder sogar eine Mitgliedschaft oder wie man das dann nennen soll. Es ist schon was, wo ich mir auch denke, gerade jetzt, je bröckeliger diese Welt da draußen wird, desto reizvoller könnte einem die Vorstellung erscheinen, wirklich in so eine Gemeinschaft reinzugehen und ja gar nichts mehr machen. Also sich um keine staatlichen Dinge mehr kümmern zu müssen. Also ich muss keine Steuererklärung machen, ich muss keinen Job finden, ich habe einfach nur meinen Mikrokosmos. Und ich glaube, wenn man richtig fertig ist mit der Welt, gibt es viele Gründe, das zu sein, kann ich mir das, ich meine, du musst halt sehr viel beten und wenn du damit nicht inhaltlich was anfangen kannst, wird das wahrscheinlich ein bisschen mühsam, aber vielleicht finden ja Leute auch so zum Glauben und da denke ich mir, hey, solange sie andere Leute nicht damit belästigen und ihnen wehtun, ey, also be my guest, werdet gerne christlich und was weiß ich, und wenn das Leuten Trost gibt, cool, also vielleicht, ja, kommt ja, also die große Rückkehr der Kloster,
100-mal lieber das als so ein performatives Kapitalismus-Arschloch,
ja,
der anderen Leuten auf den Sack geht und die malträtiert, weil er irgendwie eine Führungsposition in einem wirtschaftlichen Unternehmen hat. Dann vielleicht wirklich lieber ins Kloster gehen und seinen Frieden dort finden und andere Leute in Ruhe lassen. Sehe ich absolut genauso. Finde ich gut. Hast du denn noch ein, ich finde gar nicht übrigens, dass es so ein richtiger Fail ist. Es ist natürlich eine Geschichte, die hätte zum Fail werden können, so scheiße 3 Jahre im Kloster und dann merkt man, ich will es eigentlich gar nicht. Aber hast du trotzdem ein Learning aus dieser Geschichte?
Also löschen wir die Folge, ne? War im Grunde jetzt umsonst.
Sorry, Dom, ich hätte dich einfach nach 10 Sekunden nicht unterbrechen müssen. War eigentlich schlecht, sorry, aber nee.
Können wir nicht.
Tschüss. Also ja, oder vielleicht da nochmal eingeschoben die Frage, siehst du das als Fail?
Ich könnte es natürlich jetzt mit aller Gewalt drehen und sagen, also hoppala, bin kein Mönch geworden. Das natürlich.
Stimmt. Scheiße.
Verdammt nochmal. Also Learning, da habe ich natürlich jetzt gar nicht mehr so drüber nachgedacht, weil ich mich über diese Geschichte gefreut habe, sie erzählen zu können. Also vielleicht Learning, was ich daraus mitnehme.
Die Musik fängt an zu spielen.
Ja, das ist unangenehm, wenn die schon spielt und ich bin noch am Nachdenken.
Die bauen noch, das Schlagzeug wird noch aufgebaut, ja, die Oboe wird zusammengeschraubt, schraubt man eine Oboe zusammen.
Geld für eine Oboe haben. Das ist so ein bisschen wie in einer Karaoke-Bar, nennen wir sie Thai Oase, wenn du dich für ein Lied anmeldest und vergessen hast, dass das Lied am Anfang so ein 3-minütiges Intro hat und du in dieser Zeit einfach nur in die Menge schaust, während die Instrumentalmusik läuft.
Ja.
Also, ich glaube, mein Learning ist auf eine Weise, vielleicht versuche ich so, auch für mich mitzunehmen, für dieses Jahr, als auch für das frische neue Jahr, einfach mal solchen Eingebungen öfter mal auch nachzugehen und denen Raum zu geben, um zu erkunden, ob die was sein könnten. Also es muss jetzt gar nicht der große lebensverändernde Entwurf sein, ins Kloster zu gehen, aber wenn mir jetzt der Gedanke kommt, und oft genug mache ich das, aber nicht immer, und wie gut könnte mein Leben sein, wenn ich es immer mache, dass ich jetzt mal was ausprobieren muss, auch in Bezug auf meine Lebensführung, keine Ahnung, meine Lebensplanung, dem Raum zu geben, das einfach mal zu durchdenken und vielleicht auszuprobieren und zu schauen, wie weit mich das führt, vielleicht ist das der Weg. Das bedeutet im Grunde, ich werde nächste Woche einen Hund adoptieren und mal gucken, einfach mal dem Raum geben, Lutz. Mal schauen, wie das so ist, wenn ich hier einen Bernardiner habe, neben Emil und Samson. Vielleicht ist es was für mich, vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht, aber auch nicht. Und da, das kann man gut zusammenfassen, dein Learning, mit den weisen Worten von Ted Lasso. Be curious. Und er hat sie natürlich auch nur, ich glaube, er hat sie von Walt Whitman geklaut in der Serie. Be curious. Finde ich auch ein schönen Leitsatz.
Ted Lasso spielt bei Chelsea.
Ja, absolut richtig. Ja, Stürmer. Stimmt. Wird regelmäßig von Leuten wie dir umgegrätscht.
Damals, das ist schon lange her. Das war Vergangenheit. Ja. Aber die Waden,
das war jetzt aber ein Spaß. Du hast schon Ted Lasso gesehen, ne?
Na, mit euch, das Weihnachtsspecial habe ich jetzt 4-mal schon gesehen. Aber
hast du noch nie Ted Lasso
gesehen? Nein, ihr habt es mir immer schon empfohlen, aber ich
habe. Ja, guck es dir unbedingt an. Du wirst es lieben.
Man
du
brauchst dieses Apple, oder? Dafür?
Das Apple Plus brauchst du, ja. Kann man aber easy, wenn du eine PlayStation hast, kriegst du, glaube ich, wenn du dich anmeldest, 6 Monate gratis oder so. Und das ist wirklich, du brauchst nichts mit Fußball am Hut haben und du wirst es trotzdem lieben.
Ich habe ja was mit Fußball am Hut. Ich gucke nur noch The Zone. Heute Abend Dart-WM, aber ich bin nicht da. Na, egal.
Du, Fußball, Dart. Hä? Okay, was auch immer. Ja, und dann spielt er noch eine Runde Tischtennis.
Worte wie aus dem Zufallsgenerator. So, ja. Also, wir haben es. Vielen Dank, liebe Leute. Das war's. Das erste Ausgäbelchen des Jahres 2025 hier in der Welt von Hoppala. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, dann denkt doch einfach mal lieb an uns oder lasst einen lieben Kommentar auf Instagram da oder empfehlt diesen Podcast Freunden und Freunden. Wir hörten schon durchaus, dass die ein oder andere Person zu diesem Podcast gestoßen ist, die sich außerhalb unseres Freundeskreises befindet. Also Erfolg.
Yes!
Ja, das ist doch schön. Und damit enden wir und freuen uns, euch nächsten Montag begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe hier bei Hoppala. Bis dahin, tschüss und Amen.
Tschüssi.